Lasst uns beginnen diesen Gottesdienst, indem wir Lied Nummer 300 anstimmen. Lied Nummer 300. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern. Psalm 27, hier heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Schutzwehr, vor wem soll mir bangen? Wenn Übeltäter gegen mich anstürmen, mich zu zerfleischen, meine Widersacher und Feinde sie straucheln und fallen, Mag ein Heer sich gegen mich lagern, mein Herz ist ohne Furcht. Mag Krieg sich gegen mich erheben, trotzdem bleib ich getrost. Nur eins erbitt ich vom Herrn, danach trag ich Verlangen, dass ich weilen möge im Hause des Herrn mein ganzes Leben hindurch. Um anzuschauen die Huld des Herrn und der Andacht mich hinzugeben in seinem Tempel. Denn er birgt mich in seiner Hütte am Tage des Unheils, beschirmt mich im Schirm seines Zeltes, hebt hoch mich auf einen Felsen empor. So wird sich denn mein Haupt erheben über meine Feinde rings um mich her. Und opfern will ich in seinem Zelte, Schlachtopfer mit Jubelschall, will singen und spielen dem Herrn. Höre mich, Herr, laut ruf ich zu dir, ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor, ihr sollt mein Angesicht suchen, darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise nicht ab deinen Knecht im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn Vater und Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und führe mich auf ebener Bahn um meiner Feinde willen. Gib mich nicht preis der Gier meiner Dränger, denn Lügenzeugen sind gegen mich aufgetreten und schnauben Gewalttat gegen mich. Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost, und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Bis dahin diese kostbaren Worte. Auch wir sind gekommen heute, um wiederum aufs Neue gesegnet zu werden, um wiederum auf das zu hören, was Gott uns zu sagen hat, durch seinen teuren, guten, heiligen Geist und durch sein Wort, das er an uns richten wird. Und wir wissen, er hat uns alle Zeit etwas zu sagen. Und wir wollen hören und danach tun. Ehe wir weiter fortfahren, lasst uns aufstehen zum gemeinsamen Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen heute Abend gemeinsam hier. Nicht alle konnten kommen, Herr. Aber Herr, wer kommen konnte, ist gekommen, o Herr. Herr, du kennst die Herzen. Du weißt das Verlangen zu stillen. Du weißt unser Sehnen. Mehr von dir hätten wir. Mehr von den Heiland bis zuletzt, bis wir werden ins Vaterhaus versetzt. Herr, wir glauben, wenn niemand uns etwas geben kann, aber du vermagst uns alles zu geben, Herr. Und darum kommen wir zu dir heute Abend, beten dich an, Herr, aus der Tiefe unserer Herzen. Herr, wir sind so froh, dass wir deine Kinder sein dürfen. Wir wissen, Herr, du bist unser Licht und unser Heil geworden. Du bist uns alles in allem geworden, Herr. Wir beten dich an und bitten dich, Herr, um deinen Beistand, um deine Führung, um deine Leitung, Herr. Herr, wir preisen deinen wunderbaren und herrlichen Jesus-Namen. Sei du weiter mit uns, Herr, ist unser Gebet. Segne meinen Bruder, Herr, wenn er dein Wort bringt, Herr. Und segne, Herr, dein Wort so mächtig an unsere Herzen. Das ist unser Gebet in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Lob und Dank. Ich möchte nicht vergessen, auch die Grüße abzugeben. Geschwister, gute Kunst können nicht kommen. Sie wollten gerne kommen, aber dort ist wohl zu viel Schnee. Und so konnten sie nicht kommen. Sie lassen aber alle ganz herzlich grüßen. Lob und Dank sei unserem Gott. Nun, vielleicht werden jetzt die Sänger singen, dann anschließend wird Bruder Frank zu uns sprechen.
Amen.
sei dem Herrn für das Vorrecht, dass wir wieder hier sein können, um anzubeten, um das Wort des Herrn zu hören und uns neu segnen zu lassen. Ich stehe noch ganz unter dem Eindruck der Nachricht, dass Bruder Ernst Strauß heimgegangen ist. Als ich das gestern früh hörte, ging es mir durch Mark und Bein, und wir können uns vorstellen, wie es der Familie Schwester Strauß und auch den Söhnen zumute ist. Man braucht nur ein kurzes Gespräch zu führen und weiß dann, wie solche Menschen empfinden. Und wenn man hier sagt, man versteht sie, dann sind das nur Worte. Aber wir wollen ihrer im Gebet heute Abend ganz besonders gedenken. Die Oldtimer, wenn ich solch ein Wort mal hier gebrauchen darf, können sich an die Versammlungen auf dem Karhof erinnern. Sie waren wohl 1968. Damals in Süddeutschland maßgebend für den Durchbruch der Endzeitbotschaft. Viele kamen von nah und fern und haben Gottes Wort gehört. Bruder Strauß hat uns aufgenommen, wie man nur aufgenommen werden kann, hat für alles gesorgt, hat im Ernst Mastvieh geschlachtet und hat uns beherbergt und beköstigt, hat alles getan, was Menschen möglich ist. Zu Silvester, das sind ja gerade ein Monat und ein paar Tage her, war er noch hier mit seiner Familie, nicht? Ich habe es auf dem Bild gesehen, Geschwister Schneider, ihr saßt ja ganz in seiner Nähe. Und ich ging nur einmal so durch die Fotos von dem Liebesmahl und sah ihn dort sitzen, und heute ist er nicht mehr da. Es war Bruder Molz hier, dessen Frau ja vor kurzem heimging. Man kann so ein wenig ermessen, wenn man das selber mitgemacht hat. Und ich habe versprochen, dass wir der Hinterbliebenen im Gebet gedenken werden, und das wollen wir tun. Ich glaube, wir sollten dazu einfach aufstehen und es gleich tun. Treuer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen für alle, die du gerufen, die du begnadigt, die du gerettet und auch für die du schon heimgenommen hast. Sie ruhen aus von ihren Werken. Habe Dank, o Gott, dass sie uns vorausgegangen sind, und auch wir werden bald folgen dürfen. Wir bitten jetzt für die Hinterbliebenen, für alle, die betrübt, für die Leidtragenden, Herr, für die tief Bekümmerten, sei ihnen nahe. Sei der teuren Schwester, sei den Söhnen, der Mutter, allen Verwandten, sei ihnen nahe. Tröste sie in ihrem Leid, in ihrem Schmerz. O Gott, wir bitten dich, du wollest auch den Dienstag dazu nutzen, um noch zu vielen zu sprechen, um sie zu rufen und begnadigen zu können. Herr, segne uns heute Abend. Heilige deinen Namen in unserer Mitte. Heilige uns durch dein Wort, durch dein Blut, durch deinen Geist. Mögest du selbst zu deinem Recht kommen, geliebter Herr. Wir stellen diese Versammlung unter die Deckung deines Blutes und bitten dich, rede zu uns, wie ein Vater mit seinen Kindern redet, mit denen er es gut meint. Mach uns zu gehorsamen Kindern, dass du nicht zürnen musst und nicht strafen musst und unser nicht überdrüssig wirst, sondern in Liebe mit uns reden kannst, zu Söhnen und Töchtern, an denen du Freude und Wohlgefallen hast. Hilf uns heute Abend aus Gnaden, in Jesu Namen. Amen. Amen. Wir setzen uns. Die Beerdigung wird am Dienstag um 14 Uhr stattfinden. Ich weiß nicht, ob es einigen möglich sein wird, dort zu sein, obwohl ich am Mittwochmorgen schon um 7.20 Uhr von Düsseldorf nach Korea abfliege, werde ich trotzdem am Dienstag nach Stuttgart fliegen und dann die Beerdigung halten und zurückkommen und noch gerade Zeit haben, den Koffer zu packen, um dann die nächste Reise zu beginnen. Aber ihr kennt mich oder einige kennen mich lang genug. Mein Herz hängt an Gott und den Seinen mehr, als viele es ermessen können. Für mich sind die meisten wie geistliche Kinder und so betrachte ich sie auch. Und ich möchte, dass sie vor Gott bestehen und sein Angesicht schauen. Wenn ich jetzt an Bruder Molls denke, seine Frau hat gesagt, und wenn nur eine Seele durch meinen Tod gerettet wird, dann hat sich alles gelohnt. Und heute hörte ich von der herrlichen Rettung eines jungen Mannes, der 23 Jahre alt ist. Ich weiß nicht, ob er schon mitgekommen ist. Er ist schon hier. Gott segne ihn. Das freut uns sehr. Auch Bruder Kupfer hat Zeugnis dort abgelegt bei der Beerdigung und Gott hat Gnade geschenkt. Es ist ein großes Vorrecht, wenn Menschen in dieser Zeit noch gläubig werden. Oh, das ist etwas ganz, ganz Großes, wenn eine Seele dem Feinde entrissen, wenn sie aus dem Tode ins Leben hinüberkommt. Und wenn sich die Engel im Himmel darüber freuen, dass eine Seele gerettet wird, sollen wir uns da nicht alle mitfreuen.
Amen.
Die gleiche Freude, die im Himmel ist, die ist auch auf Erden unter denen, die schon gerettet worden sind. Und so sind wir dem Herrn für alles von Herzen dankbar. Ich bin nicht in der Lage zu predigen. An diesem Wochenende wird nicht gepredigt. Wer eine Predigt hören will, der kann die Kassette vom letzten Sonntag aus Zürich hören. Ihr wisst ja, wie es ist. Man muss ein Wort des Herrn haben. Heute wollen wir Gemeinschaft miteinander haben und mit Gott. Und vielleicht auf den Gedanken eingehen, dass wir ihm wohlgefällig werden, so dass er uns segnen kann, mehr als bis jetzt. Nicht nur vorübergehende Segnungen, die haben viele aufzuweisen, vielleicht in größerem Maße als wir, die wir heute hier sind, aber etwas Bleibendes, etwas, das unser Innerstes erfasst hat, das uns umgestaltet, das für die Ewigkeit bestehen kann und bestehen wird. Ihr wisst ja, mich wird das Reden des Herrn noch eine ganze Zeit begleiten. versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Um diese Redewendung, versammle mir mein Volk. Das Volk Gottes wird nicht um einen Menschen versammelt, nicht um eine Lehre, die er vertritt, denn die wird bald mit zwei E geschrieben, anstatt mit H. Das ist alles vorbei. Der Herr stellt seinen Anspruch auf sein Volk, auf seine Kinder, die er mit seinem teuren Blut erlöst hat. Auch wenn wir es nicht akustisch wahrnehmen können, er ruft einfach, lass mein Volk ziehen. Es gehört mir, es soll mir dienen. Ich habe das Opfer dargebracht, das ein für allemal Genüge getan hat. Sie sind frei. Ich habe bezahlt, ich habe gelitten und den Preis voll aus- und abgerichtet. Sie gehören mir. Das ist der Gedanke, der mich sehr bewegt. Wir sind teuer erkauft. Wir gehören Gott. Und das zu einem ganz besonderen Zweck. Nicht, dass wir fernerhin uns selber lieben, sondern dass Gott durch uns hier leben kann. Nicht, dass wir uns dienen und selbstgefällig auf uns schauen, sondern dass Gott wohlgefällig auf uns herabschauen kann. Die Feindschaft ist ja aufgelöst, die Scheidewand ist weggenommen worden, völlige Versöhnung und Erlösung ist uns zuteil geworden. Ich habe es wohl am Sonntag in Zürich erwähnt. Irgendwo muss der Grund und die Ursache liegen, weshalb die göttlichen Segnungen nicht im urchristlichen Maß auf uns herabkommen können. Und das kann nur daran liegen, dass wir Golgatha in der tiefen göttlichen Bedeutung nicht im Glauben erfasst haben. Und es gibt wirklich Menschen, die mit ihrer Sündenschuld ihr ganzes Leben lang wie in einem Karussell herum, herum und herum gehen, tragen, bekennen, das ganze Leben lang, ohne zu begreifen, dass Golgatha diese Frage beantwortet, dieses Rätsel gelöst, die göttliche Antwort gegeben hat. Die muss nicht erst kommen. In dem Moment nämlich, wo wir, auch wenn es heute Abend wäre, wirklich durch den Geist Gottes Golgatha völlig erfassen könnten, wären wir außer uns. Es würde etwas mit uns geschehen. Man könnte uns nicht mehr halten. Das Herz würde übergehen. Unsere Last wäre auf ihn gelegt. Wir würden erkennen, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber es ist wahr, dass die Gläubigen ihr ganzes Leben lang an ihrer Seligkeit arbeiten. Und wenn sie auf dem Sterbebett liegen, haben sie keine Gewissheit und sind 40, 50, 60 Jahre gläubig gewesen. Und das ist die Sache, an der grundsätzlich alles liegt, weshalb Gott nicht so segnen kann, wie er segnen möchte. Bei ihm hat sich nichts geändert. Er ist so wahrhaftig, wie er war. So allmächtig, wie er war. So gewaltig, wie er war. Er rettet, er heilt. Und wer am Mikrofon ist, soll dort weggehen.
Wenn ich langsam werde, werde ich von selbst, wenn laut, dann auch von selbst. Ich werde mich schon kontrollieren. Herzlichen Dank. Ich möchte an etwas erinnern, und zwar an Abel. Abel war der Erste, der Gott ein Opfer dargebracht hat, und dieses Opfer war Gott wohlgefällig, und der Herr schaute auf ihn und auf das Opfer. Ich darf das eben lesen aus 1. Mose, dem 4. Kapitel, Vers 4. Und auch Abel opferte von den Erstgeburten seiner Herde, und zwar von ihren Fettstücken. Da schaute der Herr mit Wohlgefallen auf Abel und seine Opfergabe. Ich möchte heute diesem Gedanken Rechnung tragen, dass der Opfernde sich jedes Mal mit dem Opfer, das er darbrachte, identifizierte. Er wusste, dass er schuldig ist, und genauso wusste er, dass das Lamm, das er schlachtet und darbringt, unschuldig ist. Der Schuldige hat das unschuldige Opfer an seiner Statt dargebracht. Und das hat in ihm eine innere Reue. Es hat in ihm etwas bewirkt. Er wusste, du gehörst dahin. Du hast verdient, was jetzt an diesem Lamm geschieht. Aber durch eine göttliche Verordnung hat er es gestattet, dass das Lamm dargebracht wird und dass der Betreffende, der es darbringt, frei ausgeht. Das war eine Vorbereitung Gottes und ist nach seinem Plan im ganzen Alten Testament durchgeführt worden. Und jedes Mal, wenn irgendein Mann Gottes, irgendjemand, einen Altar baute, ein Opfer darauf brachte, hat Gott gnädig herabgesehen. Da wurde die Gemeinschaft mit Gott aufgerichtet, schlicht und einfach, aus der Tatsache heraus, dass ja eine Versöhnung durch das Blut, das geopfert wurde, stattfand. Und diese Versöhnung mit Gott hat die Gemeinschaft mit ihm aufgerichtet und den, der das Opfer dargebracht hat, in Verbindung mit Gott gebracht. Hier bei Abel heißt es, der Herr schaute mit Wohlgefallen auf Abel und seine Opfergabe. Wer sich an die Predigten Bruder Brenhems erinnert, der weiß, dass Bruder Brenhem gesagt hat, gerade in Verbindung mit Abel, dass biblischer Glaube göttliche Offenbarung ist. Biblischer Glaube ist nicht das, was wir uns hier oben zurechtlegen. Biblischer Glaube ist Offenbarung des Willens Gottes in deinem und in meinem Herzen durch den Heiligen Geist. Biblischer Glaube ist göttliche Offenbarung über den Willen und die Forderungen Gottes zu dem Zeitpunkt. Und das war immer wieder der Fall. Alle Männer Gottes, die Glauben hatten, hatten auch mit dem Glauben die göttliche Offenbarung dessen, was sie tun mussten. Und sie taten, was Gott ihnen gesagt hat. Und ich habe es wohl gestern oder heute über meine Lippen gebracht. Die Antwort, die Gott Mose gab, war wunderbar. Und die er Abraham und Elia und allen Propheten, die er Paulus und allen gab. war etwas ganz Wunderbares. Aber du und ich, ich besonders, wir alle, brauchen eine persönliche göttliche Antwort. Und dann sind wir schon wieder bei dem Gedanken, dass Gott in einer prophetischen Zeit, ja ein prophetisches Wort für die Gemeinde und für jeden Einzelnen, der zur Gemeinde gehört, hat. Und wenn wir nun schon wissen, dass wir in einem prophetischen Zeitalter leben und die prophetische Botschaft empfangen und geglaubt haben, dann muss sie zur göttlichen Offenbarung seines Willens führen, damit im Glauben das getan werden kann, was Gott von uns fordert. Denn der Glaube ohne Werke ist ja tot in sich selber. Und Totenglauben, den kann man nur noch beerdigen, sonst wird er nicht gerade guten Geruch verbreiten. Wir brauchen lebendigen Glauben an den lebendigen Gott. Und der war und entstand immer da und dort, wo Gott mit Einzelnen oder mit seinem ganzen Volke gesprochen hat und seine Verheißungen kundtat. Da entstand lebendiger Glaube an den lebendigen Gott und auch die Verbindung seines Volkes zu ihm. Ich war am Sonntag sehr dankbar, weil während einigen Augenblicken tatsächlich eine direkte Verbindung zu Gott bestand. Wer war da am Sonntag? Wer war da? Das war eine wunderbare Sache. Ich wünschte mir, dass das immer mal wieder kommt. Und dass es nicht nur immer wieder kommt, sondern dass es tatsächlich immer das sein könnte, das sein würde. Aber ihr macht euch keinen Begriff, was in solchen Augenblicken, wo Gott die Verbindung von oben her so herstellt, dass man sie hat. Nicht, dass man sie sucht, dass man sie hat. Und das ist dann schon ein Stück Himmel auf dieser Erde. Ich bin getrost, und wir haben es ja jetzt auch im Einleitungswort vernommen, da heißt es in den zwei letzten Versen, Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Harre des Herrn, sei getrost und dein Herz sei unverzagt. Ja, harre des Herrn. Man kann das auch so lesen, wer wirklich des Herrn harrt, dessen Herz hat allen Grund, unverzagt zu sein und auch getrost zu werden im Aufblick zu ihm. Und wenn hier geschrieben steht, Gottlob, ich bin gewiss, ja gut, Gottlob, ich bin gewiss. Und das müssen wir einmal ruhig alles sagen. Und das Bekenntnis wird uns auch helfen. Wir müssen einmal den Mut haben, mit unseren Lippen das auszusprechen, was wir mit unserem Herzen glauben. Nämlich erst dann wird sich etwas tun. Man muss den biblischen Weg erkennen, ihn gehen und auch tun, was Gott wohlgefällig ist. Gottlob, ich bin gewiss, die Güte des Herrn zu schauen im Lande der Lebenden. Nun gut, im Lande der Toten, das ist ja dann schon ein wenig spät und was danach kommt, ist sowieso nicht in unserem Bereich und Ermessen. Solange wir leben, wollen wir die Güte des Herrn schauen. Wir wollen seine Gnade erleben, wollen getrost und unverzagt sein. An anderer Stelle sagt wohl der Psalmist, was können Menschen mir tun? Und unser Herr spricht, fürchtet euch nicht vor denen, die zwar den Leib töten können, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Es geht also um deine und um meine Seele, und die hat ewiges Leben. Die kann, auch wenn ein Schwert durch das Herz dringt, die Seele wird es nicht erreichen. Die ist ja so verborgen, dass sie von keinem Schwert, noch nicht einmal vom Tode gefunden wird. Der Tod findet den Menschen, aber seine Seele entgeht ihm und sie wird in der Herrlichkeit Gottes sein. Und so können wir wirklich getrost zu unserem Gott aufschauen. Höre mich, Herr, laut ruf ich zu dir. Ach, sei mir gnädig, erhöre mich. Mein Herz hält dein Gebot dir vor. Ihr sollt mein Angesicht suchen. Darum suche ich, o Herr, dein Angesicht. Das sind alles ganz wunderbare Worte. Der Gedanke, der mich sehr bewegt, ist der: Von der Seite Gottes aus ist alles getan. Darüber gibt es keinen Zweifel. Das Werk Gottes, das am Kreuz auf Golgatha geschah, ist über jeden Zweifel erhaben, über jeden Unglauben, grundsätzlich über alles, was ich dagegen stellen möchte. Das, was Gott getan hat, ist und bleibt für immer getan. Wir aber müssen jetzt, und darum geht es, alles vermeiden, was die Atmosphäre in der Mitte oder inmitten der Gemeinde auch nur im Geringsten beeinträchtigt. Wenn es je eine Zeit gab, in der wir unsere Zunge im Zaume, unsere Worte abwiegen und alles, was zum Ablauf der Gemeinde gehört. Und es ist immer das Gleiche, im Kleinsten und im Größten, ganz gleich in welchem Bereich. Jeder sollte am Band des Friedens festhalten um jeden Preis. Er sollte zweimal denken, ehe er einmal redet, und wenn das, was er sagen möchte, nicht zur Auferbauung und nicht zum Segen dient, dann soll er sich lieber in die Zunge beißen und es gar nicht sagen. Die Zeit ist einfach zu ernst. Und ich habe seit dem 28.12.82 einfach in meinem Herzen es immer wieder zu sagen, dass wir nicht mehr weitermachen können, wie wir bis jetzt getan haben. Wir müssen darauf bedacht sein, nur das zu sprechen, was zur Auferbauung des Einzelnen und zur Auferbauung der Gemeinde dient. Alles, was Kummer und Nöte bringt, kommt nicht von Gott. Alles, was Streit und Zwietracht bringt, kommt nicht von Gott. Ihr könnt mir 100-mal sagen, das stimmt doch, das stimmt doch. Ja, das mag schon stimmen. Es stimmt so vieles. Aber die Frage ist, ob es mit dem stimmt, der das, was stimmt, sagt. Das ist die Frage. Es muss nicht nur stimmen, was wir sagen. Es muss zuerst mit dem stimmen, der etwas sagt. Wenn es mit dem nicht stimmt, der etwas sagt, dann, was die Frau dort dem Paulus und Silas nachgerufen hat, das sind Knechte Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen und so weiter. Das hat doch hundertprozentig gestimmt. Das hätten die meisten Gläubigen doch als eine göttliche Weissagung und Legitimation dieser beiden Knechte Gottes empfunden. Aber ein Paulus, der hatte den Geist Gottes in seinem Herzen. Er hat nicht nur mit den Ohren gehört, sondern hat den Geist Gottes sprechen lassen. Und ich wünsche, dass ich und wir alle von jetzt ab den Geist Gottes sprechen lassen. Auch wenn das, was gesagt wird, stimmt. dann braucht es noch lange nicht mit den Menschen, der es sagt, stimmen. Und ich sage es noch einmal, durch jeden Menschen, durch den irgendein Zwist, irgendeine Unstimmigkeit, irgendeine Not hervorgerufen wird, finde deinen Weg zum Altar Gottes. Finde deinen Weg zum Altar Gottes. Jeder Mensch, jeder von uns, der feststellt, dass durch das, was er sagt, Not heraufbeschworen wird, finde deinen Weg zum Altar Gottes. Lass deine Zunge beschneiden. Und Gott wird segnen. Wir können nicht erwarten, dass Gott in Unstimmigkeit, die unter den Gläubigen sein mag, und ihr mögt sagen, ja, das sind doch alles Kleinigkeiten. 10 Groschen machen eine D-Mark aus. Es müssen nicht immer gleich die Hunderte auf den Tisch geblättert werden. Man kann die Summe schon schön zusammentragen mit vielen Kleinigkeiten. Und es sind nicht so die großen Dinge, die mit einem Hammer auf uns herabkommen, sondern die kleinen Füchse, die den Weinberg Gottes verderben. Und man sieht es nicht. Und ich weiß genau, ich möchte es nicht und wir alle wollen es nicht. Zu Pfingsten waren die Gläubigen ein Herz und eine Seele. Sie waren einmütig, sie waren im Gebet. Und ich rede ja heute nur, wie ich so bei einem Tischgespräch mit euch reden würde. Ich glaube, ich kann das ruhig sagen, mit einem väterlichen Herzen vor dem Angesicht Gottes. Aus Besorgnis um die Gemeinde des Herrn, die er mit seinem Blute erkauft hat. Möchte mal einmal hier so an irgendeinem Mittwochabend so die Telefonrechnungen mal einsehen, wie hoch die sind und wie viele Gespräche stattfinden, die nichts einbringen und die nicht zum Segen sind. Ihr Lieben, die Zeit ist da. Und wenn Paulus sagt, redet jemand, so seien seine Aussprüche wie Worte Gottes. Hat jemand Dienste zu leisten, so tue er's in der Kraft, die Gott verleiht. Redet jemand, so geschehe es zur Auferbauung der Gemeinde. Alles, was wir im Sinn haben müssen, ist unsere Eigenständigkeit. Ich wollte nicht sagen Eigensinnigkeit, denn das passt hier nicht her. Aber es gehört auch dazu. Wir müssen unsere Eigenständigkeit aufgeben und müssen als ein Ganzes zusammengefügt werden, und zwar so verbunden miteinander, dass der eine mit dem anderen fühlt, wie jedes Glied an meinem Leibe den Schmerz eines anderen Gliedes spürt. Und Paulus drückt das aus in 1. Korinther 12 und sagt, wenn ein Glied leidet, dann leidet der ganze Leib. Heute kann doch der eine draufgehen und man sagt, ja, ist natürlich passiert und man geht weiter. Wo bleibt der Schmerz? Paulus sagt, wo leidet jemand und ich leide nicht mit? Wo hat jemand Schmerz zugefügt bekommen und der Schmerz hat mich nicht getroffen? Es muss anders werden. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Die prophetische Belehrung, die konnten wir wie einen Spätregen, der von oben kam, über uns ergehen lassen. Aber das, was jetzt hervorkommen soll, ist ja nicht eine Belehrung als solche, über die wir anschließend sprechen können und vielleicht manche auch diskutieren, sondern was jetzt kommt, ist ja nicht dazu angetan, dass wir darüber reden, sondern dass es in unserem Herzen geschieht, dass Gott in seinem Volke etwas bewirken kann, wirklich etwas Neues. dass wir sagen können, durch die Gnade Gottes bin ich zu einer neuen Kreatur geworden. Bruder Brennan gebraucht in der einen Predigt jetzt das Beispiel. Er sagt, wenn ich ein Weizenkorn nehme und lege es in eine Klette. Wie viele sind so aus ländlicher Gegend, die noch wissen, was die Kletten sind? Ja, das ist ringsrum wie ein Porcupine mit Stacheln. Aber er sagt, wenn man das Weizenkorn in diese Klette hineinlegt und die Klette dann in den Erdboden tut, dann kommt trotzdem ein Weizenkorn, also Weizen hervor. Die Klette verrottet und verwiest, ist nicht mehr da, löst sich im Nichtwohlgefallen auf und der Weizen kommt im Wohlgefallen hervor. Wir müssen begreifen, dass göttlicher Same göttlichen Samen wieder hervorbringt. Und man kann nicht Trauben lesen von den Dornen und nicht Feigen von den Disteln. Das, was als Same hineingelegt wurde, muss und wird wieder hervorkommen. Und wir haben mit Wahrhaftigkeit Gottes wahrhaftigen Samen gesät und gepflanzt. Und er wird hervorkommen zur Ehre und zum Preise Gottes. Aber wir müssen uns mit diesem Opfer auf Golgatha identifizieren. Hier geht es jetzt nicht mehr um eine Lehre. Hier geht es um ein Erlebnis mit Gott. Eine Erfahrung, die wir machen können, die wir machen müssen. Was sagt Bruder Brennan in den beiden Predigten, das Zeichen und der Notschrei? Wie wunderbar führt er diesen Gedanken aus, dass die Menschen im Alten Testament nach der Darbringung des Opfers wieder so gegangen sind, wie sie kamen. Weil das Leben des Lammes, dessen Blut vergossen wurde, nicht wieder auf sie zurückkommen konnte. Und dann zieht er den Vergleich und sagt, wie ganz anders ist es mit dem Lamme Gottes, dessen Blut auf Golgatha vergossen wurde. Sein Leben kommt auf jeden, den das Blut erlöst und gereinigt hat, wieder zurück. Und es ist göttliches, geistliches Leben. Ich habe noch eine Stelle im Alten Testament aufgeschlagen, aus 2. Mose, dem 30. Kapitel, von Vers 1 und dann vielleicht von Vers 8. So dann sollst du einen Altar herstellen, um Räucherwerk auf ihm zu verbrennen. Dann kommt die Beschreibung jetzt von Vers 8. Du sollst den Altar dann vor dem Vorhang aufstellen, der sich vor der Gesetzeslade befindet, der Deckplatte gegenüber, die über dem Gesetz liegt, wo selbst ich mit dir in Verkehr treten werde. Nicht nur sollte der Altar aufgebaut werden, er sollte direkt an dem Punkt, an der Stelle aufgerichtet werden, wo Gott Gemeinschaft mit dem, der da opfert, aufnehmen, mit ihm in Verkehr treten, mit ihm reden wollte. Das war Sinn und Zweck dieser Angelegenheit. Da steht in Vers 7 dann, Aaron soll dann auf ihm wohlriechendes Räuchwerk verbrennen, an jedem Morgen, wenn er die Lampen zurechtmacht, soll er es verbrennen. Ebenso soll Aaron es verbrennen, wenn er gegen Abend die Lampen aufsetzt. Ein regelmäßiges Rauchopfer vor dem Herrn soll es für ewige Zeiten sein. Morgens und abends, nicht im Laufe des Tages und auch nicht im Laufe der Nacht, morgens und abends, am Anfang und am Ende, Alpha und Omega. Hier geht's um den siebenfachen Leuchter. Der siebenfache Leuchter stellt die Gemeinde dar. Hier wurde ein Opfer dargebracht. Und jedes Mal, wenn die Lampen angezündet werden sollten, wenn Öl nachgefüllt werden sollte, musste nach dem Opfer gesehen werden. Denn Gott wollte das selbst in Verbindung, in Verkehr mit seinem Volk treten. Wir haben über die sieben Sinnschreiben gelesen, haben uns darüber gefreut und haben gesagt, so ist das doch nie geoffenbart gewesen. Das haben alle Gläubigen in den fast 2000 Jahren nie so gehört, wie wir es jetzt gehört haben. Und das stimmt alles. Und dafür sind wir Gott auch dankbar. Aber jetzt kommen wir zur Sache. Wir können alles über die sieben goldenen Leuchter wissen, über die sieben Sendboten, über die Engel wissen. Wir können all diese Dinge aufsagen und vielleicht auch zitieren, wo sie stehen. Wir müssen den Zusammenhang begreifen. Eine Gemeinde ist ja erst entstanden durch das Opferlamm. Der Herr spricht, ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und diese Gemeinde bildet den Leuchter. Und in diesem Leuchter muss Öl sein, Licht muss brennen. Und morgens und abends wurden dann die Opfer dargebracht und die Lampen angezündet, beziehungsweise wurde nachgefüllt, damit sie nicht ausgehen sollten. Hier trat der Herr mit den Seinen in Verkehr. Hier hat Gott geredet. Er kam hernieder. Er antwortete. Und der Mann, der das Opfer dargebracht hatte, kam jedes Mal mit der Antwort Gottes wieder heraus. Aber jetzt lese ich euch den Vers, der mir seit Sonntag tatsächlich noch nachgeht, aus Hebräer Kapitel 10, um euch den Vergleich aus dem Alten und Neuen Testament zu zeigen. Hebräer Kapitel 10, Vers 2 und 3. Würde man sonst nicht mit ihrer Darbringung aufgehört haben, weil doch die Teilnehmer am Gottesdienst keinerlei Schuldbewusstsein mehr gehabt hätten, wenn sie ein für alle Mal gereinigt gewesen wären. Stattdessen tritt durch diese Opfer alljährlich eine Erinnerung an die Sünden ein. Habt ihr es mitgelesen? Im Alten Testament sind die Leute hingegangen, haben geopfert. Und sie wurden bei dieser Opferung an ihre Sünde erinnert. Und sie gingen wieder davon. Und sie kamen wieder zurück. Und sie wurden wieder an ihre Sünde erinnert. Und sie gingen zurück und kamen wieder und opferten und wurden wieder an ihre Sünde erinnert. Jetzt kommen wir zur Sache. Um den Unterschied zwischen dem Blut der Lämmer, die das an Sünde erinnert hat, dass die Sünde in gewisser Hinsicht zugedeckt, aber nicht weggenommen, nicht vergeben, nicht aufgelöst, sondern wie hier geschrieben steht, ich lese es noch einmal, stattdessen tritt durch diese Opfer alljährlich eine Erinnerung an die Sünden ein. Und ich frage uns heute, ich frage mich und uns alle, wenn wir in die Gegenwart Gottes treten, haben wir da die Erinnerung an unsere Sünden oder haben wir da die Erinnerung an die Rechtfertigung durch den Glauben, an die Vergebung unserer Sünden? an die Erlösung. Im Alten Testament wurden die Leute an ihre Sünden erinnert. Sie wussten ganz genau, deswegen und deswegen bringe ich jetzt hier mein Opfer dar. Und sie wurden an die Sünde, an die Tat, an die Schuld erinnert. Und dann gingen sie wieder davon. Und es blieb so. Und sie kamen das nächste Jahr wieder und taten das Gleiche. Aber mit unserem Herrn ist etwas ganz anderes geschehen. Wir sollen nicht mehr an unsere Sünden erinnert werden und dann nach Hause gehen mit der alten Plage in unserem Gewissen und mit der Not in unserer Seele. Die frohe Botschaft von Jesus Christus und das Evangelium von dem Gekreuzigten soll uns, dich und mich, an deine und meine Vergebung, an deine und meine Rettung, an dein und mein Heil erinnern, dass wir endlich einmal froh werden, wenn wir nur an die Sünde erinnert werden. Ja, ich bitte euch, wer wird dann froh werden? Und darin liegt die Ursache. Auch wenn ich nicht sage, so spricht der Herr. Ich sage euch heute Abend, darin liegt die Ursache. Wir haben Golgatha nicht ganz begriffen. Wir kommen unter die Verkündigung des Wortes. Der Geist Gottes straft uns. Wir werden überführt. Und dann sehen wir unsere Sünde, unsere Schuld. Und dann, anstatt befreit zu werden, werden wir bedrückt und niedergeschlagen und dann gehen wir nach Hause. Ist das frohe Botschaft? Ist das Evangelium? Ist das unseres Gottes würdig? Ihr Lieben, die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, muss von jetzt ab göttliche Frucht zeitigen und tragen. Das muss jetzt kommen. Und wir sind nicht hier, um an unsere Sünden erinnert zu werden. Wir sind hier, daran erinnert zu werden, dass das Lamm Gottes für unsere Sünden geschlachtet wurde. Und dass sie vergeben sind, zwar ein für immer mal. Amen. Wenn wir das glauben können, dann wird ja noch jeder froh. Dann wird jeder froh. Dann bleibt am Schluss niemand mehr übrig, der noch im Alten Testament lebt und im Gottesdienst nur an seine Schuld erinnert wird. Und dann zieht er ein wenig den Kopf herunter und geht nach Hause. Und der Herr schaut uns betrübt an, als ob er sagen wollte, mein Volk, ich habe den Bund mit euch geschlossen beim Opfer. Ich habe eure Schuld und Sünde auf mich genommen. Die Strafe lag auf mir. Ihr seid frei. Warum steht beim Abendmahl, so oft ihr dieses Brot esset und von diesem Kelch trinket, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Es ist nicht die Erinnerung an die Sünden, sondern die Erinnerung an die Vergebung der Sünden. Halleluja! Preis sei unserem Gott! Das ist mir groß geworden. Warum soll Gottes Volk versammelt werden? Warum hat Gott einen Bund durch das Opfer mit uns geschlossen? Um uns nur daran zu erinnern, wie im Alten Testament, und es heißt, weil doch die Teilnehmer am Gottesdienst keinerlei Schuldbewusstsein mehr gehabt hätten. Lest doch bitte diese beiden Verse noch einmal unter Gebet. Wenn nämlich die Wirkung durch das Blut, das im Alten Testament vergossen worden war, schon das Gewissen gereinigt werden konnte und die Schuld vergeben, dann wären die Teilnehmer, ich lese es noch einmal vor, damit es ist, würde man sonst nicht mit ihrer Darbringung aufgehört haben, weil doch die Teilnehmer am Gottesdienst keinerlei Schuldbewusstsein mehr gehabt hätten, wenn sie ein für alle Mal gereinigt geworden wären. Haben wir das begriffen? Ich predige heute Abend nicht. Das sind nicht Dinge, über die man predigen kann. Die muss man von Herz zu Herz weitergeben. Wenn die Schuld dieser Menschen, die zum Gottesdienst gekommen waren, hätte getilgt werden können, dann hätten sie kein Schuldbewusstsein mehr gehabt und sie wären nicht mehr beladen davongegangen, sondern gerechtfertigt. Jetzt auf uns übertragen, im Neuen Testament ist ja gerade das passiert, dass die Teilnehmer am Gottesdienst ja nicht mehr mit einem Schuldgefühl, mit einem Schuldbewusstsein bleiben oder davongehen sollen, ganz anders. Sie sollen mit der Glaubensgewissheit aus dem Gottesdienst gehen, dass ihre Schuld vergeben, ihre Sünde gesühnt und dass alles voll und ganz beglichen ist. Nun lesen wir aus Kapitel 10 ein wenig weiter, und zwar Vers 11. Und jeder Priester zwar steht Tag für Tag da, indem er seinen Dienst verrichtet und immer wieder dieselben Opfer darbringt, die doch nimmermehr imstande sind, Sünden wegzuschaffen. Dieser dagegen hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Hinfort wartet er, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt sind. Man könnte hier noch weiterlesen. Durch die Darbringung eines einzigen Opfers, und ich sage euch auch warum, die Opfer im Alten Testament, und wenn ihre Tausende mal Tausende waren, so war es doch das Blut der Tiere, das Blut der Lämmer, alles Schattenbilder, bis das Lamm Gottes kommen würde. Und alle, die im Glauben geopfert haben, ihnen ist die Schuld bewusst geworden. Und sie gingen mit diesem Schuldbewusstsein wieder von dannen, wohl mit der Hoffnung auf den Messias, der die Schuld sühnen und tilgen würde. Bei uns ist es nun ganz anders. Wenn wir im Gottesdienst sind und Gott zu seinem Recht kommt, dann sehen wir Golgatha so, wie es ist. Und sehen ein vollkommenes Opferlamm, das ein vollkommenes Opfer brachte, einen vollkommenen Bund geschlossen, eine vollkommene Erlösung gebracht, vollkommenes Heil, um ein vollkommenes Volk zu bereiten, das Gott dienen würde und sein Eigentum ist für Zeit und für die Ewigkeit. Was bewirkt Gottes Wort und Gottes Geist heute in dir und in mir? Werden wir nur an die Schuld erinnert? Haben wir nur ein Schuldbewusstsein und damit gehen wir dann nach Hause? Oder finden wir Frieden mit Gott? Vergebung unserer Schuld. Völlige Sühne und Heil durch Jesus Christus, unseren Herrn. Dann können wir heute Abend alle froh aus diesem Gottesdienst nach Hause gehen. Dann ist nämlich die Schuldfrage ein für allemal für dich und für mich geklärt. Dann ist die Schuldfrage nie mehr auf der Tagesordnung. Dann haben wir begriffen, dass der Schuldbrief zerrissen ist. Amen. und dass die Scheidewand hinweggetan wurde und dass die Feindschaft aufgehoben wurde, dass auf Golgatha eine vollkommene Erlösung stattgefunden hat für das Volk Gottes. Gott hat einen ewigen Bund mit uns geschlossen durch das Opfer am Kreuz auf Golgatha. Nicht um uns an die, ich hätte fast ein unschönes Wort gebraucht, Schuld erinnern, sondern uns daran zu erinnern, dass das Lamm Gottes zu einem Schuld, zu einem Sünd, zu einem Schlachtopfer wurde. Dass er gesühnt, dass Vergebung und dass Gnade da ist. Wer das nicht erfasst, lebt geistlich gesehen im Zustand des Alten Testaments. Der kommt in den Gottesdienst, hört das Wort und Schuld trifft ihn über Schuld. Wie Hammerschläge kommt es über uns. Und wir sitzen da und dann gehen wir nach Hause. Ich sage euch heute Abend ganz klar, Gott hat gar kein Interesse daran, dir deine und mir meine Schuld jeden Tag neu vorzuhalten, wie wir das als Menschen, die sich selber nicht helfen können, manchmal so pflegen. Unser Gott hat Freude daran, wenn sein Volk begreift, wie teuer der Preis gewesen und wie heilig das Blut der Versöhnung war, das für uns am Kreuz auf Golgatha geflossen ist.
Amen.
Und wenn wir das heute im Glauben erfassen, dann unterscheiden wir uns auf Anhieb von dem alttestamentlichen Volk. Und vielleicht auch von allen anderen Gemeinden. Ihr Lieben, glaubt mir, was ich sage. Ich habe euch noch nie belogen. Jetzt will Gott auch den Unterschied machen zwischen dem, der ihm dient, und dem, der ihm nicht dient. Zwischen dem, der ihm angehört, und der ihm nicht angehört. Zwischen dem, mit dem er den Bund geschlossen und mit dem er ihn nicht geschlossen hat. Er fordert sein Bundesvolk auf, ihm zu glauben. Und ich sage euch, bis zum letzten Sonntag habe ich nicht gewusst, dass solch ein Wort hier in Hebräer 10 geschrieben steht. Und so wie der Herr eine Weisung gibt, so gibt er auch die Worte dafür. Als ich dort die Stimme hörte, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Ich habe es hier gesagt. Ich bin den ganzen 28. Dezember dahin gegangen, habe es bewegt und immer sagte mir etwas, irgendein ähnliches Wort, muss doch in der Bibel stehen. Aber erst am 29. schlug ich die Bibel auf und traf gleich, nach einigem Suchen natürlich klar, auf Psalm 50, Vers 5. Und ich weiß, es ist das Wort des Herrn, das Gebot der Stunde, die Aufforderung, die jetzt gilt. Wir haben die Belehrung empfangen. Es wird keinen Propheten mehr geben von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Was Gott uns zu sagen hatte, hat er uns alles gesagt. Jetzt will er mit uns reden, dass er sich persönlich unter seiner Gemeinde offenbaren kann. Und ihr Lieben, wenn wir das im Glauben erfassen, dann wird niemand mehr mit dem Schuldbewusstsein von hier gehen und sagen, mein Gott, sicher, dein Wort hat mich getroffen, ich weiß, ich habe das getan, ich habe das getan. Dann wird sich das alles wenden. Und dann gehen wir von hier und sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass all meine Schuld vergeben ist. Die Frage ist ein für alle Mal beantwortet. Und ich sage dir schon heute, Gott hat nicht auf deine und meine Antwort gewartet. Gott hat sie selber gegeben. Gott hat gesühnt, volles Genüge getan am Kreuz auf Golgatha. Wir sind frei. Er hat unseren Platz eingenommen, damit wir frei ausgehen können. Die Verkündigung des Evangeliums soll wieder zu einer frei und froh werdenden und machen den Botschaft werden. Wie viele können es glauben, dass Gott uns nicht immer erinnern und plagen und plagen und plagen? Er will uns froh machen. Er will uns das Gerettetsein vor Augen führen und sagen, schauet mich an, als ihn gekreuzigten. Dort verblutete ich für euch. Ich habe den Preis bezahlt. Alles ist gut gemacht. Die Strafe habe ich getragen. Ihr dürft frei ausgehen. So wird auch der Schlimmste noch froh werden können in der Gegenwart Gottes. Möge der Herr dieses Wort an uns allen segnen. Möchte er Gnade schenken, dass wir die Schallmauer des Unglaubens durchbrechen. Denn der Feind will, dass wir uns um die eigene Achse drehen. Er will uns mit uns selber beschäftigen. Und da gibt's kein Vorwärtskommen. Wenn wir zum Herrn aufschauen, unser Vertrauen auf ihn setzen, dann wird uns geholfen. Sei getrost, hoffe des Herrn, sei unverzagt. Er wird dir helfen und er wird auch mir. Er wird uns allen helfen. Wollen wir von heute aus jeder Predigt die Vergebung, die Gnade und das Heil heraushören. Und wenn zwischendurch irgendwie mal etwas über Führung und Verurteilung über dich kommt, dann nur darum, dass du dich neu im Glauben aufschwingen und sagen sollst, Herr, auch das ist vergeben. Auch das ist schon, alle Schuld ist ja gesühnt. Und so allein werden wir im Glauben vorwärts gehen. Seid einmal ehrlich, haben wir nicht oft genug in der Versammlung gesessen und das Schuldgefühl kam über uns und damit sind wir nach Hause gefahren und haben wir nicht größte Segnungen empfangen und sind wieder im Sande verlaufen? Schlicht und einfach, weil wir Golgatha nicht ganz begriffen haben. Gott wird uns noch manche Lektionen geben und uns aus seinem Worte zeigen, wie unser Stand in seiner Gegenwart ist und wie er sein muss, ehe er sich wirklich offenbaren kann. Meint ihr, wir sind geöffnet für das Wirken des Geistes, wenn ein jeder mit seiner Schuld unter dem Schall des Wortes Gottes sitzt? Wenn ein jeder sich rumplagt mit seiner Sünde und mit allem, womit er nicht fertig wurde, meint ihr, das ist ein Zustand, in dem Gott segnen kann? Nein und nimmer nein. Ehe Pfingsten kommen kann, muss Golgatha in seiner ganzen Bedeutung in unserem Leben offenbar werden können. Wir haben oft genug gesungen, herrliches Golgatha. Lass es uns in einem ganz neuen Licht singen, in einer ganz neuen Erkenntnis, mit geöffneten und gesalbten Augen singen, herrliches Golgatha, herrliches Golgatha. Meine Schuld ist bezahlt, meine Sünde vergeben und so weiter. Herrliches Golgatha. Und werde doch mal froh dabei. In dem Moment nämlich, wo jemand doch sehr verschuldet war, wirklich sehr verschuldet, und da kommt einer, der die Schuld begleicht. Hört mal, muss man dem Menschen, dem die Schuld erlassen, für den sie bezahlt wurde, noch sagen, nun sei mal froh. Was wäre mit einem solchen Menschen? Ach, du liebe Zeit. Ich erinnere mich, passt hier nicht her, aber ich erinnere mich an die Währungsreform. Manche waren so verschuldet. Und als dann alles vorbei war und sie brauchten nichts mehr zu bezahlen, dann war das für sie eine gute Sache. Alles war beglichen. Alles war bezahlt. Ihr Lieben, das ist doch gar kein Vergleich. Bei Gott ist alles beglichen. Alles bezahlt. Der Schuldige ist gar nicht mehr schuldig. Der Sünder ist gar kein Sünder mehr. Der Verlorene ist kein Verlorener mehr. Der Sünder, der Verlorene sind alles gerettete Menschen. Gott hat einen Bund mit uns gemacht beim Opfer. Und er sagt, versammle mir mein Volk, mit dem ich den Bund geschlossen habe beim Opfer. Und das soll jetzt geschehen. Das wird wie ein roter Faden wird es sich durchziehen durch die kommenden Monate. Und Gott wird sein Volk versammeln. Gott wird den Sieg von Golgatha durch die Erlösten offenbar werden lassen. Meint nicht, dass Gott eine Antwort schuldig bleiben wird. Nein, die Antwort ist schon in Jesus Christus, unserem Erlöser, allen Erlösten gegeben. In ihm sind alle Verheißungen Gottes. Ja und Amen. Und das glauben wir heute Abend von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Bitte, geht nicht aus diesem Raum mit einem Schuldgefühl, mit einem Schuldbewusstsein. Geht aus diesem Raum mit der Gewissheit, die Schuld ist vergeben, die Sünde ist gesühnt, der Preis ist bezahlt, der Schuldbrief zerrissen. Wir sind Gottes Eigentum, erkauft durch das teure und kostbare und heilige Blut des Lammes. Möge Gott uns heute Abend segnen und diesen Lichtblick über Golgatha in die Herrlichkeit schenken. Und plötzlich geht etwas in uns oder bricht etwas in uns auf, wie eine Blume. Und wir erkennen, der göttliche Same kommt zum Leben hervor. Der göttliche Same ist in uns. Er will jetzt und muss jetzt zum Leben hervorkommen. Ach, wenn wir doch schon jauchzen könnten, wenn wir schon anbieten können. Ich weiß, es gibt noch so viele Nöte. Aber wenn unsere persönliche Sache mit Gott geregelt ist, werden alle anderen Schwierigkeiten gar keine Probleme mehr sein. Glaubt es mir. Die Sache, deine und meine Sache mit Gott, ist Nummer eins. Und wenn die geregelt ist, dann können alle Katastrophen und alle Probleme über uns hereinbrechen. Dann sagen wir noch, auch wenn wir gesteinigt werden wie Stephanus, ich sehe den Himmel offen. Halleluja. Das war's. Die Verbindung mit Gott war da. Die Steine, das alles, Zähne knirschen, alles war äußerlich. Die Verbindung mit Gott konnte niemand auflösen. Und dasselbe soll mit uns allen sein. Gott hat einen Bund durch das Opfer am Kreuz auf Golgatha mit seinem Volke gemacht, hat unsere Sünden in das Meer, das am tiefsten ist, geworfen, hat vergeben, hat gesühnt, hat Heil und Gnade gebracht. Lieber Bruder, liebe Schwester, lass es dir heute sagen, Gott stellt seinen Anspruch auf dich, auf mich, auf uns alle. Und sagt, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe deine Schuld vergeben, deine Sünde gesühnt, du bist ein Gotteskind. Heute sollen wir nicht an unsere Schuld erinnert werden, heute sollen wir an die Vergebung unserer Schuld erinnert werden. Halleluja, Preis und Dank sei unserem Gott. Amen.
Amen.
Lasst uns aufstehen und beten.
So
Thank you.
himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Reden in dieser Stunde. Herr, du hast gewusst, was mit uns ist. Du kennst uns. Aber wir wissen, Herr, du warst das Opferlamm. Ein für alle Mal ist der Preis bezahlt. Herr, du machst nichts rückgängig, sondern der Preis ist bezahlt. Die Erlösung ist geschehen für meine Sünden. Du hast geblutet, Herr. Wir nehmen es im Glauben an heute Abend. Von dieser Stunde an, Herr, glauben wir von ganzem Herzen, wir sind dein Volk, deine Erlösten. Du hast uns erlöst. Herr, wenn der Feind noch so Tode macht, wir wissen, der Sieg ist vollbracht. Herr, wir danken dir. Herr, wir danken dir.